Was meinst du, wo sind wir gerade beim?
Wie, wo sind wir gerade?
Beim Homecasten oder was?
Podcasten.
Beim Podcasten.
Ja, ich bin jetzt auch hier.
Du bist bei auch beim Podcasten.
Ich fange jetzt auch an.
Joachim Rumor ist am Podcasten. Aber das mache jetzt ich gerade, nämlich hier im Hotelzimmer. Joachim.
So, Michael, Mensch, wie nutzt du eigentlich Xing?
Das ist ganz heilig.
Das wollte ich dir hier schon immer mal fragen.
Du gehst gleich los, ne?
Ach nee, ist ja dein Interview. Nee,
okay. Ist ja mein Interview. Aber du kannst, ey, das ist eigentlich eine gute Idee. Interview mich aber. Also ich nutze Xing. Also Joachim, wo sind wir denn? Wir sind in Hamburg, ne? In einem Hotel. Wie heißt das Hotel? Wie heißt das Hotel? Scandic irgendwie.
Also nicht Siede.
Siede?
Wie unser Kollege, der meinte das Zeit. Nein, wir sind im Scandic. Im Scandic Emporio Hamburg.
Scandic Emporio Hamburg.
Ein sehr schönes Hotel, ja.
Ja, und ich bin wegen dir, bin ich da, weil du bist ja der Xing-Ambassador. Nee, warte mal, ich kenne dich über das Xing-Seminar in Nürnberg. Du hast, wie nutze ich Xing richtig? Das hast du in Nürnberg angeboten.
Oh, ja,
1995,
oder? Ja, ich glaube 93. Also das ist jedenfalls schon.
Nee, wann war das wirklich?
2007.
Okay, 2007. So lange kennen wir uns. Und
das muss die ersten gewesen sein, vielleicht auch 2008.
Ja. Genau, das waren die ersten Seminare, ne? Die Leute, wie nutze ich Xing? Und du angemeldet warst du, also ich auch bei OpenBC noch und du auch. Ja, du bist ja überhaupt, du hast ja, wie lief es bei dir eigentlich? Wie
kommst ich war mit Nummer 326, also damals konnte man ja die Nummer noch sehen.
326?
Ja, wenn man, also das Foto wurde mit der Nummer, das ist mit dieser Nummer abgespannt. Ach, und dann konnte man, ja,
326. Ja,
ich wurde von jemandem eingeladen, die so in der ersten Welle, die wurde die kannte irgendjemand aus dem Umkreis von Lars
okay.
Hinrichs und hat mir dann Bescheid gesagt. Und,
kennst du Lars Hinrichs?
Ja. Ich bin direkt im Oktober 2003 Mitglied geworden. Aha. Der offizielle Start war am 1. November 2003. Also ich war sogar noch in der Frühphase bin ich schon Mitglied geworden.
Okay. Richtig früh. Du bist ja quasi der Prototyp, also Tester gewesen von
OpenBC. Sozusagen, ja. Es gibt nicht viele, die hier unten stehen haben, Mitglied seit Oktober 2003.
Hast du noch Kontakt zu dem Herrn Hinrichs?
Man trifft sich ab und zu mal auf irgendwelchen Flughöfen oder Bahnhöfen tatsächlich.
Okay.
Immer mal,
ne?
Ja, das letzte Mal habe ich ihn in Düsseldorf im Flughafen. Da sind wir zusammen Fahrstuhl gefahren.
Ja, was macht der jetzt eigentlich? Der macht Immobilien jetzt, ne, in Hamburg. Also der hat mit Netzwerken, macht er nichts mehr. Also,
Netzwerke? Er hat so eine total vernetzte Immobilie gebaut in Hamburg und er berät,
technisch,
mein letzter Stand, er berät auch auf Versicherungen, Digitalisierung und so weiter. Also und macht auch, unterstützt Gründer, also noch so ein Programmierernetz.
Ich glaube, Hack Forward macht er.
Ja, genau.
Hack Forward da.
Also laufen schon ein paar Sachen.
Ja gut, und Xing hat er jetzt, gibt es ja Interview bei Online-Marketing Rockstars, glaube ich, da hat man ihn interviewt, der Philipp Westermann, wegen die Xing-Historie, wie er die Domain gekauft hat und so, geile Story, Hammer-Podcast. Ne? Und dass er da mit dem Bargeldkoffer irgendwie ist er reingefahren, hat die Domain gekauft und verkauft hat er wohl Xing an Burda im Wohnzimmer vom Herrn Burda oder was, ne? Irgendwie in Grünwald in der Villa. Aber wir sind jetzt hier wegen Xing, wir sind auf dem Ambassador-Event, weil wir Botschafter sind für Xing. Mhm. Also ich ja jetzt wegen dir, weil du mich da empfohlen hast und weil ich dann...
Deine Geburtsamme
quasi. Du warst die Hebamme.
Ja.
Haben wir vorhin schon gehabt.
Ich finde es schön zu sagen, wir sind auf einem Ambassador-Workshop, weil wir ja Botschafter sind. Also das finde ich so schön. Also das deutsche Netzwerk nutzt dann diesen englischen Begriff Ambassador.
Ja.
Man muss es dann erklären, wir sind übrigens Botschafter.
Also, Botschafter, ja.
Ja. Ich habe das Programm mal mit aus der Taufe gerufen, oben tatsächlich 2000, ach Gott, oder war das 1993?
Auch? Na eben, weil es so verdammt
wichtig ist. Ich bin so ein Senior-Ambassador.
Du bist ja der Ambassador-Programm-Founder. Ja, weil es so wichtig ist.
Aber wir waren sieben und mit einem Xing zusammen haben wir es dann.
Und warum?
Weil Xing ist dann wichtig war, dass das Live-Treffen veranstaltet werden, dass Menschen sich persönlich kennenlernen.
Also eben nicht.
Also eigentlich ist es noch, wenn wir viel früher anstarten, dann habe ich ja mal in Nürnberg 2004 Events gestartet. Da gab es ja noch gar keine Gruppen und nichts. Wir hatten einen Einladungsverteiler.
Okay.
Ich hatte also ein eigenes Profil als Einladungsverteiler. Da hatte ich nachher irgendwie so 4000 Kontakte drauf oder sowas. Oder waren es 400? Ich weiß. Jedenfalls sehr viele. Und über dieses Profil habe ich dann immer Event-Einladungen geschickt. Und das ist unter anderem gestartet. Joe Woll in München war schon aktiv. Ich glaube, Martin in Köln, also so ein paar Städte, da ist das gelaufen und wir wollten das auch austauschen. Das hat dann aber damals irgendwie noch wieder unterbunden, weil die wollten das eigentlich gar nicht und wir haben das aber trotzdem gemacht. Also das war eine Zeit lang auch und irgendwann haben sie dann gesagt, ey Mensch, wäre ja doch eigentlich ganz cool. Und dann haben sie uns eingeladen und gesagt, jetzt gründen wir das mal zusammen.
Jetzt machen wir Gruppen.
Ja, und ich weiß noch ganz genau, als die Gruppen kamen, oh, das war eine Story, ich habe in Nürnberg immer im gleichen Hotel die Events veranstaltet.
Welches?
Das war so richtig... Ich weiß es
nicht. Okay,
mehr.
Egal.
So ja, ja, okay. 10x3 auf, ich weiß es nicht mehr.
Arena Hotel?
Ja, genau, okay. Arena, ja. Da war immer da die Events und dann musste ich ja irgendwann mal die Leute aus dem Gruppenverteiler, aus dem Personenverteiler in den Gruppenverteiler rüber. Und dafür habe ich ein Event angelegt. Ich musste die irgendwie erreichen, ich musste die einladen. Ja? Und da habe ich gesagt, so, jeder Freitag habe ich extra eine ganz schräge Zeit genommen, so morgens um 10. Und dann habe ich gesagt, Freitag um 10 ziehen wir um. Ja? Das ist kein Event, das ist keine Veranstaltung. Wir ziehen um in die Gruppe, bitte alle Mitglieder in der Gruppe werden. Wir hatten ja keine Newsletter und nichts. Ja. So, dann mussten wir in die Gruppe umziehen. Und ich weiß nicht wie viele, aber da standen ein paar Dutzend Menschen vor dem Hotel und wollten rein. Weiß ich noch. Die haben mich angerufen, sag mal, wieso stehen denn hier Menschen und hier sollen die Events sein? Ich sage, nein, ich meine, ja, deutlich. Also du siehst daran, schon 2000, wann waren das, 6 oder so, haben die Menschen nicht gelesen, was man ihnen geschickt hat. Also das hat sich...
Das war schon früher so schlimm,
dass die Leute nicht geschrieben haben, was man ihnen geschickt hat.
Wir müssen jetzt dann auch gleich zum Essen, ne?
Es gibt das naja, zum Essen, wir gehen ja in der Kochschule. Jetzt scheinbar müssen wir unser Essen erstmal selber machen.
Jetzt müssen wir kochen.
Ich hoffe nicht. Ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir später kommen. Dann ist das schon
ja, genau. Wir lassen uns Zeit. Oh mein Gott. Was ist das für ein Turm da außen eigentlich? Ist das der...
Ach, du musst jetzt fragen. Das ist der Fernsehturm. Ich muss jetzt mal um die Ecke gucken hier, was du überhaupt meinst.
Das ist der Hamburger Fernsehturm.
Ja, da ist war früher ein Drehrestaurant drin, so wie das in anderen Städten.
Wie Nürnberg hat man auch. Nürnberg,
Stuttgart, München hat sowas ganz toll.
Ja.
Aber irgendwie hat sich wohl kein weiterer Investor gefunden.
Das ist ja auch same in Nürnberg, ja. Genau, ja, das ja, haben wir beide jetzt
vom... Eine Zeit lang sind die von dem Ding runtergesprungen mit Bungee.
Oh cool, der
über
Schweizer.
100 Meter oder sowas, keine Ahnung.
Das haben wir in Nürnberg leider noch nicht gemacht. Weißt du, dass der Nürnberger Fernsehturm inspiriert ist von Peter Hedlans Taschen... irgendwie, das Nürnberger Ei irgendwie.
Ja,
egal. Das Ding sieht aus wie ein UFO auf jeden Fall. Und in Nürnberg, ich kenne den, der hatte den Schlüssel, der war von der Deutschen Funkturm GmbH, der Helmut, und der hat gesagt, er traut sich gar nicht den Schalter umlegen, den man dreht, damit sich das Ding dreht. Also theoretisch hätte er das machen können, aber der hat so Angst gehabt, er haut eisig rein.
Zu dem Turm kann ich dir eine Geschichte erzählen, das war ja mal eine Zeit lang Olympia-Bewerbung von Hamburg.
Hamburg?
Wollte sich für Olympia bewerben. Ja. Und ein Freund von mir hat eine Firma, die stellen Beleuchtung, aber so richtig krasse Beleuchtung. Also die machen große Festivals und der hat ein Lichtsystem entwickelt, was irgendwie so 4 Meter die Breite und 16 Meter die Höhe in 16 Millionen Farben das komplett ausleuchtet mit so einem meterbreiten Strahler. Ja. Mhm. So, und der hat Hamburg angeboten, ich beleuchte euch das Ding wie eine Fackel.
Okay.
Ja, ich baue das alles auf, ihr müsst nur den Strom bezahlen.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, nee, das ist uns zu teuer.
Ach nee.
Ja.
Das sieht echt aus wie ein Fackel, das Ding.
Das wäre der Hammer gewesen.
Das
wäre der Hammer gewesen. Er war echt bereit für. Aber naja, gut, so ist das dann mal.
Naja, du musst unglaublich.
Jedenfalls aufpassen. Hat er dir das mal erzählt. Also,
naja, vielleicht ist deswegen gescheitert, ne? An der Sparsamkeit der Hamburger.
Ich weiß, sagt
man eigentlich nicht, den Schwaben. Ne? Du musst total aufpassen, dass du an den Tisch da nicht hinkommst, weil sonst haut uns unser Tonstudio kaputt hier. Ich habe immer Angst, du stößt hin, aber du bist...
Nee, ich habe das schon.
Also jetzt müssen wir dann Essen machen und wir sind Ambassadors. Ich finde es cool, tolle Leute hier. Also alle offen, alle sehr, ich meine, das ist ja klar, wir sind ja von, wir Singbotschafter sind ja von Natur aus. Willst du jetzt nicht weiter... Nein, es gibt solche und solche Ambassadoren. Okay, es gibt welche, die sind mehr offen. Also ich
rede mich jetzt nicht um Kopf.
Du redest jetzt nicht um Kopf. Ja, aber also, gehen wir mal davon aus, an sich ist der Ambassador, dessen Aufgabe ist es ja, das Netzwerken auf persönlicher Ebene zu fördern und so. So hast du ja gedacht, deswegen kann der Leibricht das vielleicht auch machen. Und mir macht es Spaß, aber manchmal, naja, es ist schwierig, weil es wie Flöhehüten ist. Ne? Du hast halt so ganz verschiedene Strömungen, das solche und solche.
Flöhe sind, meinst du jetzt die Botschafterkollegen oder die Mitglieder
in der Gruppe? Die Mitglieder in der Gruppe.
Nee, das kommt mir nicht so vor.
Ne?
Nein, weil ich habe nicht die Aufgabe, die zu hüten. Ich habe die Aufgabe, coole Events zu organisieren und zu gucken, was machen wir. Wir machen das hier in Hamburg zu dritt. Das nächste, was ich organisiere, ist ein Backstage bei der Hamburger Sparkasse. wo wir in so eine Zukunftsfiliale reingehen und danach ein bisschen Netzwerk machen, so wie ganz früher mal an Stehtischen und in Gruppen zusammen. Ein anderer Kumpel macht, der macht Poker-Events, wir besuchen Theaterhäuser, Theaterpremieren, so, und wer kommt, der kommt. Aber es ist nicht für mich überhaupt nicht Flöhe hüten.
Ja, dann ist es Flöhe locken. Also halt irgendwie, du musst ja oft schon auf die Leute, die dann in der Kiste sind, also ja, die dann auch bei den Events sind, um die kümmerst du dich, oder?
Ja, also ich versuche mich immer schon,
zu locken. Vielleicht bin ich da auch zu verkrampft.
Auch locken, ja, das kann tatsächlich sein, weil locken ist es für mich auch nicht. Wenn ich ein cooles Event mache, wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr, haben wir eine Barkassenfahrt angeboten, ja, so mit am Ende auf die Elfi und so weiter, also auf die Elfi, für die Hörer da draußen, die Elbphilharmonie in Hamburg, ich weiß nicht,
die Elfi,
genau. Elfi, ja, in Hamburg nennen wir die Elfi, Elbphilharmonie. Ja, die Elfi wird sie genannt. Hashtag Elfi.
Wirklich Hashtag Elfi? Nicht Elfi mit B, sondern Elfi.
Ja, Elfi.
Elfi.
Ja. So, und das Ding haben wir angeboten. 100 Plätze auf der Barkasse. 25 Euro haben wir, glaube ich, genommen. Was natürlich für eine Barkassenfahrt auch ein echt cooler Preis ist. Aber trotzdem 100 Plätze, 25 Euro. Ja. Das Ding war innerhalb von 18 Stunden ausgebucht. Und dann haben wir gesagt, ach cool, das machen wir nochmal. Es war wieder innerhalb von nicht mal einen Tag ausgebucht. Und wir haben diese Fahrt, um es abzukürzen, letztes Jahr viermal gemacht, und sogar viermal ausgebucht. Okay. Also da ist nichts mit Locken. Wir haben das Ding eingestellt und dann war es ausgebucht. Also mach coole Events,
bietet dann die locken an, die Events dann, von dann, sich dann, aus.
Dann löppt das auch, wie dann wir hier dann, in Hamburg sorgen, ne? Wie dann, wir hier schnacken.
Okay, ist cool. Ja, Event war tatsächlich nie so mein Ding. Ne? Ich bin immer so aufgeregt, wenn eine Veranstaltung ist, kommen alle. Nach meinem Geburtstag waren 200 Leute, als ich dann als Erster da war, weil ich war ja früher da, haben wir gedacht, es kommt bestimmt keiner.
Ach komm.
Ich bin so misstrauisch. Müssen wir wieder umprogrammieren. Ne?
Ja.
Du meinst mehr positives Denken und so. Ne? Naja.
Okay, also die Aufregung musst du echt lassen, weil letztendlich, ich meine, wenn ich jetzt, wenn, ich sag mal, wir machen es hier in Hamburg immer so, dass wir nehmen immer Eintritt. Hm. Ja? Und wenn wir es nicht unbedingt brauchen, weil wir einen Sponsor oder sowas haben, dann spenden wir halt den Überschuss. Hm. Aber wenn die immer einen Eintritt, sodass wir immer eine Verbindlichkeit drin haben, wir machen nie etwas kostenlos.
Weil Peter hat erzählt, er macht es kostenlos, so, ne? Der hat mich gerade
besucht. Würde ich nicht machen, weil du hast dann immer
die
No-Show-Quote. Ja. Ich habe hier in Hamburg mal, das letzte Mal, als ich kostenlos versucht habe, da haben wir Afterwork gemacht bei Gosch auf St. Pauli. Also St. Pauli hatte Gosch eine Zeit lang einen Laden, der war relativ groß. Hm. Sondern habe ich gesagt, kommt einfach kostenlos. Dann hatte ich beim ersten Mal 100 Anmeldungen, dann 200, dann 300, dann 400 gekommen, sind immer nur knapp 100 Menschen.
Okay.
Und dann habe ich einmal gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Ja, ich habe hier 400 Anmeldungen, es kommen nur 100, es kostet jetzt 10 Euro, ihr kriegt aber 8 Euro als Cashback Getränkegutscheine zurück.
Ah ja.
Ey, da war eine Diskussion, warum muss das jetzt Geld kosten und das ist doch und überhaupt. Und wer hat diskutiert? Die Leute, die gar nicht gekommen sind. Weil es waren wieder 100 auf dem Event und die meisten, denen ich den Gutschein in die Hand gedrückt habe, haben gesagt, ach, wir kriegen noch einen Gutschein. Das ist aber nett. Ja, also dem war das gar nicht wichtig. Die haben gesagt, klar zahle ich 10 Euro und es wird ja organisiert und das ist alles gut. Ja. Das war so ein Erfahrungsding, wieder so eine Erfahrungsschleife für mich, wo ich gesagt habe, never ever mache ich kostenlose Events. Und wenn ich alles stifte, ja, selbst wenn ich jetzt heute ein Geschäftsführer von einer Firma wäre und ich würde sagen, ich mache ein Kundenevent, selbst dann würde ich Geld nehmen und würde sagen, liebe Kunden, 10 Euro Schutzgebühr, die spende ich zu 100% und ihr könnt gerne auch mehr zahlen und dann kannst du auf dem Event hältst einfach einen großen Scheck hoch, den füllst du noch auf und sagst, vielen Dank, bei diesem Event kam ein Spende zusammen, pam. So, dann ist es gut. Ja. Dann hast du auch auf einem, es muss keine kostenlosen Events geben. Ich finde einfach diese Unverbindlichkeit, die die Menschen heute haben,
sich überall anzumelden und dann
nicht
zu kommen. Nein, aber Firmen-Event.
Natürlich, sobald es Business ist. Ich spreche jetzt von Business, Michael.
Da muss man auch Geburtstag übrigens auch geschenkt.
Du hast ja meiner Geburtstagsfeier eigentlich keine No-Show, sondern da sagen Leute, sorry, es hat nicht geklappt, die Kinder sind krank oder.
Genau.
Und wenn du dann wirklich No-Show hast, dann muss ich dich fragen, hast du die falschen Leute eingeladen?
Ist klar.
Ne, also. Also das nächste Mal 20 einladen, die kommen garantiert und nicht 200 und du sagst, wird überhaupt jemand kommen.
Also du hast jetzt, was gibt es für Eventformate dann bei Xing? Es gibt ja diesen Backstage-Event, das ist mein persönlicher Favorit, haben wir jetzt auch schon in Nürnberg.
Das ist cool, gemacht. Ja, es gibt Dinner-Events.
Rotating Dinner, man sitzt immer mit jemand anders am Tisch oder so, oder?
Richtig, ja. Mhm. Drei Menügänge, du wechselst.
Dann habe ich gehört von Networking, das finde ich auch gut.
Ja, ist aber noch kein Standard.
Noch kein Standard, aber probiert hier der
Messe Oliver, glaube ich, aus. Lounge-Geschichten sitzen, also Messe-Lounge, ne? Wenn du jetzt
Messe-Lounge, okay. Ja,
also auf einer Messe ein extra Bereich für die Mitglieder, das sind so Standard-Dinger, die laufen. Ne? Mhm.
Hast du noch, bevor wir jetzt, du hast auf die Uhr geschaut, wir müssen
irgendwie... Ja, nur so, also ich kann drum machen. Ich sage ja, das Gute ist, wenn wir jetzt uns hier einfach ganz locker verquatschen, die machen das Essen fertig und dann...
Ich habe aber auch Hunger langsam.
Boah, ich hätte eigentlich momentan einfach nur Durst. Hunger habe ich noch gar
nicht. Wir sind in meinem Hotelzimmer, ne? Mensch, das ist das
geahnt. Musstest du das jetzt im Podcast öffentlich sagen?
Ja, das muss man schon mal sehen, im fünften Stock, ne? Ja. Ich finde es schön, Hamburg ist echt... Herrlich.
Nicht umsonst wird sie auch die schönste Stadt der Welt genannt. Und von den Einwohnern Hamburg meine Perle.
Hamburg meine Perle. Hm. Bist du Ur-Hamburger?
Ich bin gebürtiger Hamburger.
Ja. Und würdest du, wenn du jetzt irgendwie, wenn jemand sagt, komm, ey, komm, da gibt es ja auch noch, es gibt ja neben Xing auch noch andere internationale Netzwerke. Wenn da jemand anruft und sagt, komm zu uns nach San Francisco, wir wollen den deutschen oder europäischen Markt aufrollen, würdest du das Angebot annehmen?
Klar, für drei Wochen. Nee, ich bin viel in der Gegend rumgereist in meinem Leben und habe eine Zeit lang in Frankfurt gelebt und was weiß ich wo. Mhm. Ich würde jetzt nicht mehr weiter als eine Stunde Fahrzeit von Hamburg weg wohnen wollen. Und da, wo ich jetzt wohne, will ich auch gar nicht mehr weg, weil ich habe wirklich meine Homebase gefunden. Das ist so schön da draußen. Letztens haben wir gesagt, wir stellen keinen Wecker, wir werden ja eh wach, so mit hell und so weiter. Ja. Beziehungsweise habe ich das gesagt. Ich wusste ja, ich kann ausschlafen und so. So, und naja, dann war es ja auch hell, aber es war auch total ruhig. Und dann gedacht, na, das hell ist aber auch total ruhig, das war jetzt im Sommer. Naja, wie spät mag es sein? Vielleicht 7, ja, maximal, weil sonst hörst du ja draußen auch irgendwann mal. Ist jetzt ja nicht so, dass ich mitten im Wald oder so lebe, wobei selbst da man ja die Vögel anfangen zu zwitschern. Wobei Vögel dieses Jahr echt, oh Mann, da hat es aber schon Jahre gegeben, normal ist es morgens dann richtig laut.
Ja, was, hat weniger Vögel gezwitschert?
Ja, definitiv. Aber nein, anyway, also ne, ich dann so, ja, nee, kannst du ja nochmal umdrehen und alles, ist noch total ruhig draußen und so, ja. Und dann haben wir gedacht, jetzt guckst du doch mal auf die Uhr. 8:30, es war 8:30 Uhr und es war einfach furzleise draußen. Ich wohne in einem Wohngebiet, ja. Krass. Da ist einfach nichts. Also das ist so Spielstraße und es ist einfach total leise.
Kannst du den Stadtteil sagen in Hamburg? Welcher Stadtteil?
Naja, ich wohne ja eben nicht mehr in Hamburg.
Ach so.
Ja.
Ach, du wohnst außerhalb von Hamburg?
Ich wohne außerhalb. Da, wo ich jetzt wohne, möchte ich nicht wieder weg.
Brunsbüttel oder was?
Nein, ach, Brunsbüttel.
ich kenne hier gar nichts.
Was ist Brunsbüttel? Hast du mal schon was von Lübeck gehört?
Lübeck.
Ja, Lübeck kennt immer jeder. So, ja, Lübeck, wenn du jetzt von Lübeck 30 Kilometer nach unten fährst, dann kommst du durch Ratzeburg. Da musst du immer noch dran vorbeifahren. Und dann kommst du nach Mölln.
Mölln. Okay, klingt gut.
In der Eulenspiegelstadt Mölln. Wir haben knapp 19.000 Einwohner. Und es ist einfach
ein. War der Till Eulenspiegel da bei euch?
Der war nicht da, den gibt es immer noch. Der wohnt bei mir im Geschäftshaus.
Der Till Eulenspiegel?
Ja, wir haben dann einen Stadtangestellten, der diese Figur verkörpert.
Ach, nee.
Der Sven. Und der wohnt tatsächlich da, wo ich mein Büro habe, hat er oben seine Privatwohnung. Und deswegen sehen wir uns auch häufig. Und nein, weißt du, in Mölln sind wirklich die Menschen, wenn du hier durch Hamburg gehst, dann siehst du viele, die gucken auf den Boden, gucken aufs Smartphone, grüßen nicht nix. Ja, und wenn ich da durch die Stadt gehe, die Menschen sind einfach aufmerksam, sind hilfsbereit. Da ist Leben, das ist toll. Ja, man schnackt miteinander, man grüßt sich, man winkt sich zu. Und ich weiß es auch von anderen. Also ich mache ja dieses Geocaching noch, weißt du. Ja, und da habe ich ein bisschen was versteckt bei uns in der Gegend und ich kriege immer mal dann Log-Einträge von anderen. Mhm. So, und das sind Menschen aus der, nicht aus der ganzen Welt, aber aus ganz Deutschland. Und die brauchen manchmal Hilfe von anderen, um Dinge dann zu finden. Mhm. Und ich lese immer wieder, ja, vielen Dank an die Polizei, an die Politessen, an die Touristeninfo. Echt? Also da sind alle, wirklich jeder da ist, wenn da was
gefragt wird. Touristeninfo, man kann da Urlaub machen in...
Wir haben 800.000 Tagesbesucher in Mölln.
Wow. Ach, Moment, stopp.
Ja, pro Jahr habe ich eine Zahl gelesen, wir sollen an die 800.000 Tagesbesucher haben dieses Jahr.
Wegen
der Stadt. Geo hat schon zum zweiten Mal gesagt, Mölln ist eine der 10 schönsten Kleinstädte Deutschlands. Und das zieht natürlich Touristen.
Also setze ich jetzt auf die Bucketlist, Mölln.
Das solltest du.
Bleibst du da die nächsten 20 Jahre?
Ich werde da alt werden und ich werde da irgendwann auch beerdigt.
Aber das wäre zu spät. Ich komme deutlich früher.
Bitte. Und wenn du durch die Innenstadt von Mölln gehst, dann so durch die Hauptstraße, wenn du aufmerksam bist, wirst du mich irgendwann auch sehen, selbst wenn ich nicht da bin. Weil ich habe in meinem Schaufenster ein Bild von mir hängen.
Okay.
Das wirst du nicht übersehen können.
Ich verfolge immer, was du machst. Und ich habe immer im IHK-Seminar ja regelmäßig immer dein Bild auch dann an der Leinwand und sage, das ist hier der, da könnte man ein Netzwerkseminar besuchen, wie Xing richtig funktioniert. Du gibst immer noch auch die Xing-Seminare, aber nicht mehr in Nürnberg jetzt.
Ja, nee, ich bin mit den offenen Xing-Seminaren in Hamburg, Frankfurt und München.
Hamburg, Frankfurt und München. München, und da kann man ein Seminar von dir besuchen. Wie man als, wer ist die Zielgruppe? Geschäftsleute?
Die Zielgruppe sind alle, im Endeffekt ist die Zielgruppe relativ eng. Also es ist jetzt nicht einfach nur, wie benutze ich ein Xing, weil das ist mittlerweile zu groß geworden.
Das ist ja
meine Zielgruppe sind all die, die Geschäftskunden generieren wollen im B2B-Bereich. Das heißt, weil B2C, du kannst keine Kaugummis, Klamotten oder was auch immer über Xing verkaufen. Mhm. Aber alles, was so B2B läuft, da kannst du wirklich wunderbar über Xing eine Geschäftsanbahnung machen. Du kannst darüber Menschen direkt ansprechen. Du kannst die Kontakte pflegen. Du kannst natürlich auch Content Marketing da drauf machen. Also da geht sehr, sehr viel und das bringe ich den Menschen bei. Wie geht das? Wie pflege ich mein Netzwerk? Wer gehört in mein Netzwerk? Wie gehe ich mit Anfragen um? Wie frage ich an? Wie finde ich meine Zielgruppe? Wie spreche ich die nachhaltig an? Wie spreche ich sie? Und jetzt mache ich ein bisschen Vertriebssprech. Wie spreche ich sie vor allem so an, dass sie im Grunde genommen, wenn sie antworten, schon vorqualifiziert sind? Das machen nämlich die meisten falsch. Also ich habe eine Methodik entwickelt und einen Prozess, wo wirklich, wenn der auf der Kontaktanfrage reagiert, ist der schon vorqualifiziert. Das lassen wir jetzt mal so stehen, um mal die Hörer ein bisschen neugierig zu machen. Die dürfen sich dann gerne mal mit meiner Methodik beschäftigen.
Jetzt sind wir beim Locken. Also vorher hast du dann den Locken. Also okay.
Ich erzähle es dir. Ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben. Ich gebe das gerne raus. Weil viele kriegst du trotzdem nicht hin. Für mich ist es total wichtig, wenn du jemanden eine Kontaktanfrage stellst, dann schreib in den ersten Satz rein, was du von ihm willst.
Ja.
Und die meisten machen so einen Wischiwaschi-Quatsch. Ja?
Ja.
Sie haben ein nettes Profil, ich würde mich gerne mit denen austauschen, Klar kriegst du viel Bestätigung.
Smalltalk funktioniert nicht bei der Kontaktanfrage. Kann man das so
doch sagen? Das funktioniert, aber jetzt musst du mir doch überlegen, welches Ziel habe ich denn? Ich spreche doch davon, dass ich Geschäftskunden gewinnen will.
Ja.
Und das heißt nicht, ich will Smalltalk machen, sondern ich will Kunden gewinnen. Und wenn ich Kunden gewinnen will, dann fange ich nicht mit Smalltalk an, sondern dann sage ich ganz klar, was ich will. Und im zweiten Satz sage ich ihm ganz klar, was ich von ihm erwarte, sprich eine Handlungsaufforderung. Ja, also mal als Beispiel, geben Sie mir die Chance, Ihnen aufzuzeigen, wie Sie irgendwas, was mit deiner Leistung zu tun hat.
Ja.
Dann bestätigen Sie diese Kontaktanfrage.
Ja, genau.
Und im dritten Satz sage ich ihm dann noch, was dann im nächsten Schritt passiert. Also ne, wenn er das tut,
bei
mir zum Beispiel, dann bestätigen Sie, mein Büro wird Sie dann anrufen und einen Telefontermin ausmachen.
Okay.
Punkt. Viele Grüße. Also sehr kurz, sehr prägnant, sehr klar. Und natürlich habe ich damit keine Quoten von 70-80%. Das wäre ja auch ein Traum. Ja. Da würde ich nicht hier sitzen, würde ich jetzt auf Bali sitzen, weil da würde ich mir.
Wäre aber auch cool auf Bali, könnte man es
auch. Ja, auch da könnten wir einen Podcast aufnehmen mit Zoom oder so. Wir haben in den Projekten und bei mir, also ich mache das auch selbst für mich und ich mache das auch für Kunden und ich beobachte auch Kundenprojekte. Ich mache auch Pilotphasen mit Kunden, wo ich sie einfach unterstütze, das alles einzuphasen, zu lernen, die Prozesse in den Betrieb zu bringen und so weiter. Das heißt, ich gehe dann wirklich in den Laden rein, nehme mir einen Mitarbeiter, einen Freiwilligen und mit dem arbeite ich 2 Monate. Das Profil wird aufgepimpt, dem wird alles beigebracht, ich monitore das, ich kontrolle das, der kann mich jederzeit fragen. Und dann wissen wir nach 2 Monaten ganz genau, was funktioniert, wie muss es formuliert werden, welche Zielgruppe funktioniert am besten und was haben wir anderen. Was haben wir als ROI draußen? Also ne, Return of Invest, was haben wir investiert, Zeit und so weiter und was haben wir rausgekriegt? Und dann, verlieren können wir dabei nicht, wir können nur, entweder haben wir gewonnen, weil wir wissen, es geht, oder wir haben eine Erfahrung gesammelt, ja, wir haben gelernt, dass es so nicht funktioniert oder Xing gar nicht funktioniert. Die Erfahrung mache ich aber tatsächlich nie, weil ich das nur mit Kunden mache, bei denen ich weiß, dass es funktioniert.
Dass es funktioniert. Ja? Also Kunden gewinnen mit Xing ist dann die Überschrift.
Ganz genau.
Und, aber glaubst du nicht, aber deswegen hast du ja diese echten Treffen gemacht, das ist was wird jetzt da der klassische Vertriebler sagen, der da unten, der in seinem Auto sitzt jeden Tag und Kunden besucht, der wird sagen, nee, man muss zu den Leuten hin, ich muss mir denen ins Auge schauen.
Ja, Moment. Das ist ja hier nur, ich meine, ich kann ja nicht einfach, das kann ich auch, ich nehme mir ein Industriegebiet vor und dann mache ich Klinkenputzen. Das kann ich vielleicht machen, wenn ich Faxgeräte, wenn ich noch verkaufe, wenn ich Papier oder was auch immer verkaufe. Ja. Aber wenn ich eine spezialisierte Zielgruppe habe, dann fahre ich doch nicht einfach hin und klingel, sondern ich muss erstmal wissen, hat er Interesse. Und diese Vorqualifizierung, davon spreche ich ja gerade, die machst du über eine Xing-Kontaktanfrage. Alle, die reagieren, mit denen telefoniere ich. Und in diesem Telefonat, ja, da kläre ich dann die Details ab, beziehungsweise frage dann, ne, mit welcher Intention haben denn Sie eigentlich bestätigt? Weil er hat ja auf mich reagiert.
Ja.
Und dann kann ich ja sagen, Mensch, wo drückt denn der Schuh? Worum geht es denn jetzt eigentlich? Worüber reden wir jetzt heute? Und natürlich frage ich nur die an, von denen ich weiß, dass die meine Dienstleistung auch gebrauchen kann. Also ich telefoniere nicht mit Leuten und sage am Ende des Telefonats, oh, es tut mir leid, für sie ist das gar nichts. Ich suche doch aus, wen ich anfrage. Ja, das ist der große Unterschied zum Content-Marketing. Da strömt vielleicht alles Mögliche auf mich zu, auch Menschen, mit denen ich gar nichts anfangen kann.
Ja, ja.
Und bei meiner Methodik, da entscheide ich ja, ich selektiere meine Zielgruppe und ich sage, den schreibe ich an, den schreibe ich nicht an. Ja, und die, die ich anschreibe, die reagieren, mit denen arbeite ich dann. Und das sind zwischen 10% und 20%.
Wie heißt jetzt deine Firma eigentlich? Die heißt irgendwie
Akademie für digitale Kundengewinnung.
Ist es da, gewinnt man den Kunden wirklich dann komplett digital? Weil du sagst, anrufen ist ja nicht digital. Oder wenn man dann doch hinfährt? Oder
ja, so. Naja, im Prinzip müsste ich eher sagen, ja. Akademie für digitale Lead-Generierung. Aber Lead-Generierung, das ist dann wieder so, wir bauen einen Funnel. Da verstehen viele das falsch. Ja. Naja. Und sicherlich ist das immer noch nicht so hundertprozentig ganz toll richtig. Aber ich hatte bis Dezember letzten Jahres gar keinen Firmennamen. Also
okay. Das ist jetzt wirklich eine Steigerung.
Ja, also insofern, ne? Und es zeigt auch, ich bringe halt Menschen was bei, Akademie, und ja. Es geht um digitale Kundengewinnung. Und natürlich gewinnst du den Kunden nicht komplett digital, sondern du merkst es ja, wenn der bestätigt, rufe ich ihn im nächsten Moment an. Das heißt, ich gehe natürlich ins persönliche Gespräch ja, und sehe dann im persönlichen Gespräch auch zu, dass wir vielleicht sogar dann auch einen richtigen persönlichen Termin machen. Und dann fahre ich zum Kunden. Das muss aber, diesen Prozess muss ja jeder für sich selbst entscheiden.
Hier mal eine schöne Karte, ne? Eine Visitenkarte vom der Kontaktbeschaffer.
Von Peter, ja.
Der Peter macht im Prinzip ein ähnliches Business dann, oder? Der macht jetzt da in Herbold sein.
Nee, Peter macht unterschiedliche Dinge. Peter Hirtler. Ich weiß nicht, was für Kunden vielleicht hier und da auch mal so macht, aber grundsätzlich schaut er einfach, dass er in seinem Netzwerk Menschen findet, die zu dem Kunden, für den er gerade was
macht, passen. Du zeichnest den Leuten, wie die das selber machen, und er kümmert sich so
praktisch. Das mache ich begrenzt auch. Also ich habe noch eine Agentur für digitale Kundengewinnung.
Aha.
Und da machen wir, wenn jetzt ein Kunde sagt, ja, das ist alles schön und gut, aber ich schaffe das gar nicht, ich habe keine Zeit dafür, ich habe auch gar keine Lust, das zu machen oder was auch immer, dann biete ich das auch als Dienstleistung an, dass wir quasi diese ganzen Prozessschritte dann machen und hinten raus dann quasi die interessierten Kunden putzen, die er dann nur noch anrufen muss. Und wenn er das auch nicht will, den ersten Schritt, dann machen wir das auch noch für ihn, dann machen wir einen Telefontermin. Ja, dann kriegt er von uns fertige Telefontermine.
Okay.
So weit können wir gehen.
Okay. Ist gut.
Das ist cool.
Jetzt entkräfte mal das Vorteil, dass, ich sag mal, die Executive-Ebene, der Geschäftsführer, der Mittelständler, der hat gar kein Profil auf Xing oder überhaupt nirgends. Der ist gar nicht in den sozialen Medien, weil ihn das aufregt.
Weißt du, diese Aussage entsteht immer dann, wenn es ein Vertrieb, wenn da ein Vertrieb ist, der eine Zielkundenliste hat und versucht genau diese Zielkunden jetzt auf Xing zu kriegen.
Aha.
Und dann sagt er, nee, von meinen ganzen Zielkunden habe ich nicht einen CEO gefunden.
Aha.
Die sind ja alle gar nicht da.
Genau.
Ja? Wenn ich jetzt aber sage, ich suche jetzt aus der Branche, Maschinenbau, und lass mir mal auf Xing alle CEOs angucken, die aus dem Maschinenbau da sind, dann stelle ich plötzlich fest, da sind ja doch welche da. Und das ist dann halt meine Zielgruppe. Ich kann natürlich nur mit denen arbeiten, die da sind.
Genau.
Zweites Gegenargument oder Entkräftung, jeder CEO hat ein Team, hat Führungskräfte, hat Mitarbeiter. Ja. Und dann muss ich halt netzwerken. Das heißt, ich muss gucken, wer könnte in seinem Umfeld sein, wer könnte mal bei dem vielleicht eine Tür aufmachen. Gibt es vielleicht Marktbegleiter oder Menschen, die nicht das Gleiche anbieten, sondern die in dieser Zielgruppe unterwegs sind, mit denen ich kooperieren könnte, wo wir ein bisschen Guerilla-Marketing oder was auch immer machen könnten. Ja. Oder sagen, Mensch, ich gebe dir meine CEOs, du gibst mir deine, so eine Kooperation.
Ja.
Also da gibt es noch tausend andere Wege. Man muss da mal ein bisschen aus der Box rauskommen und sagen, hey, ich finde ja die ich finden will, finde ich immer nicht. Und letztendlich, ich meine, bringen wir es auf den Punkt, es gibt ja nicht nur Xing, es gibt auch noch LinkedIn. Dann schaue ich halt sonst vielleicht auf dem Netzwerk auch mal. Ich kann auf beiden parallel arbeiten.
Genau.
Es gibt noch viel, also Social Media mäßig gibt es viel mehr.
Ja,
aber jetzt findet man CEO, genau, B2B, jetzt findet man CEO auf Facebook.
Ja.
Ja, oder sag mal, zeig mir alle CEOs aus der Branche so und so an. Das wird auf Facebook nicht gehen, auf Twitter, auf Instagram, da geht das überall nicht.
Genau.
Wenn, dann geht das nur in diesen beiden Netzwerken.
Genau. Aber jetzt, du bist ja auf Xing, ich glaube, du hast so mehr wie 10.000 Kontakte.
Ja.
Und da kommt immer die Frage, ne, auch bei mir, jetzt habe ich da irgendwie 2.000 oder 3.000 Kontakte, wie schaffst du das, mit denen umzugehen? Du hast vorhin gesagt, wenn du die Notifications anmachst in der Xing-App, die ja hoffentlich bald verbessert wird, aber da reden wir jetzt nicht drüber, wir haben es ja vorhin deutlich
können wir drüber gewünscht. Reden, das baut noch mal zusätzlich
wir haben's Druck auf. Ja, wir bauen Druck auf, wir haben es uns ja gewünscht, gerade wieder, ja, die Product Owner waren am heiße Ohren jetzt. Aber ist es nicht unglaublich viel Arbeit, diese Ich sag's wieder, weil 10.000 Leute, das ist echt, ich finde es wie
viel. Die Arbeit ist immer wichtig, die du draus machst. Ich mach das mal am Beispiel der Gruppen. Ein Gruppenmoderator kann zwei Funktionen übernehmen. Also er kann sie einmal sehen als derjenige, der die Gruppe am Leben hält, der da Beiträge reinbringt, der da immer was reinpostet und so weiter. So sehe ich aber keine Moderation. Für mich ist, wenn wir das jetzt mal, wenn wir sagen, wir haben eine Moderation und wir haben vielleicht eine Podiumsdiskussion, dann ist der Moderator nicht der, der den Content liefert. Der Moderator ist der, der aufpasst, dass jeder im Thema bleibt und seine Wortbeitragslänge nicht überschreitet. Genau. Ja? Also nicht anfängt zu nerven. Das ist der Moderator. Das heißt, wenn alle gut diskutieren, hat der Moderator eigentlich nichts zu tun. Ne? Ja, ja, ja. Sondern er feuert vielleicht nochmal, wenn es abebbt, feuert er nochmal an. Aber wenn die gut diskutieren, dann kann sich der Moderator im Grunde genommen zurücklegen und macht gar nichts. Ja, ja. Deswegen ist es immer die Frage, aber ich frage Leute, Mensch, du hast eine Gruppe mit 70.000 Mitgliedern.
Hast du machst du das? Hast du eine Gruppe mit 70.000?
Hamburger Gruppe hat 70.000 Mitglieder.
Wie groß ist Hamburger?
Ja, aber jetzt moderieren. Was heißt jetzt moderieren? Verstehst du? Und ich verstehe mich eben als der Moderator, der sagt, okay, wenn hier irgendwas schief läuft, dann greife ich ein, aber ansonsten halte ich mich zurück. Ich liefere nicht den Content in die Gruppe. Ich sorge mir dafür, dass der richtige Content in der Gruppe ist. Okay. Und das kostet nicht viel Zeit. Und jetzt bezogen auf die Kontakte ist ja immer die Frage, welche Arbeit will ich mir da, ne? Also was heißt jetzt eigentlich pflegen? Und in meinen fast 13.000 Kontakten habe ich etwa 200, die für mich A- und B-Kontakte sind. Die pflege ich. Der ganze Rest ist über Statusmeldungen, die kriegen eine Geburtstagsnachricht. Da läuft im Prinzip eine Pflege, die dann in die Masse geht, weil du kannst natürlich nicht 13.000 Kontakte pflegen. Ja. Aber du kannst einen kleinen Teil daraus pflegen. Ja. Und die Frage ist natürlich auch, wie sind die entstanden? Für mich ist es wichtig, dass ich nicht möglichst viele habe, sondern dass ich Menschen habe, die zumindest mich kennen. Ja. Also das eine Seite von beiden Seiten muss die andere etwas besser kennen. Ja. Weil ich kann fast alle meiner 13.000 Kontakte anrufen und kann sagen, ich hätte da gerade mal ein Problem, ich hätte gerade mal eine Frage.
Das hast du schon mal gemacht, ich erinnere mich.
Ja. Ganz genau. Das machst du immer wieder. Und die sind in der Regel, Mensch, Herr Rumor, ja, und ich habe ja mal Ihr Buch gelesen, ja, ich war mal im Vortrag, also ich versuche immer, dass irgendein Bezug da ist. Das gelingt mir nicht bei jedem und ich habe sicherlich auch Kontakte, wo der Bezug nicht da ist. Aber auch diese rein virtuellen Kontakte ohne Bezug sind in einem Netzwerk wichtig, weil auch die geben mal Infos weiter. Also bei mir ist es ein bunter Mix aus allen. Ich habe aber insgesamt das vielleicht noch über 2000 Kontakte, die ich duze.
Cool.
Ja, also insofern ist das schon ein sehr persönliches
Netzwerk. Willst du Xing generell umstellen auf du? Da hat man ja vorhin diskutiert.
Sagen wir es mal so, ich würde vielleicht einfach die ganze Welt generell auf du umstellen. Das macht vieles einfacher.
Ja, passiert so langsam vielleicht.
Du, oder? Da, hier... Ich umstellen, nein. Nur Xing, das wäre Quatsch.
Nur Xing wäre Quatsch. Ja. Da müsst ihr irgendwie,
aber alles umstellen auf du, da wäre ich sofort dabei.
Also das ist ja gesellschaftlicher
Schritt. Sie raus und den ganzen Kram, da wäre ich dabei.
Jetzt bist du aber so mich beim Netzwerken, man wird immer wieder gefragt, also auch auf mich kommen ja Leute zu und sagen, ja, du bist ja Netzwerker, hatte ich erst wieder letzte Woche. Und dann da sind wir dann irgendwann beim Netzwerkmarketing, beim Empfehlungsmarketing, ja.
Das ist aber Network-Marketing. Das hat für mich nichts mit Netzwerken zu tun.
Sehr gut. Warum machst du das nicht, wenn du so viele Leute kennst? Du kannst ja bestimmt als Network-Marketing-Mensch kannst richtig Kohle verdienen.
Wahrscheinlich. Das ist aber für mich unehrliche Kohle.
Unehrliche Kohle?
Ja.
Warum unehrlich? Du empfiehlst was? Du bist jetzt Botschafter für Apple,
iPhone. Okay, das ist doch keine Empfehlung. Jemand, der mit Affiliate-Provision Geld verdient, macht das in der Regel mit den Produkten, die gut laufen, die schlechte Stornoquoten haben, also auch Bestand ist, die sich gut verkaufen lassen und wo er eine gute Provision kriegt.
Genau,
ich kenne zwar auch 1, 2, 3 Affiliates, die wirklich auch genau gucken, mit was mache ich das. Aber die meisten schauen doch letztendlich
nur
darauf.
Auf die Kohle.
Und das ist doch dann keine Empfehlung, sondern das ist Werbung. Das ist schlichtweg Werbung. Das ist keine Empfehlung. Das hat für mich nichts mit Netzwerken zu
tun. Verkaufst du dich.
Und deswegen ist das unehrlich.
Genau, Das ist auch eher, ich finde, das hat so Geschmäckle, ne? Ja. Musst du, also dann gehst du wohin und ich wüsste dann genau, naja, du redest jetzt so, weil du ja damit Geld verdienst.
Richtig. Irgendwie so. Und bei mir wissen die Menschen einfach, also die Menschen, die mich näher kennen und auch die mich so auf dem Posting so weiter verfolgen, die wissen ganz genau, wenn ich was raushaue, dann, weil ich das geil finde. Und das ist mir das völlig egal. Ich meine, wenn dann hinter einer sagt, ja, ich habe jetzt über dich da irgendwie 10 Kunden, du kriegst jetzt einen Tausender, dann sage ich, danke. Aber ich rede nicht vorher mit ihnen drüber. Ja. Also ich nehme, ne, ich.
Glaubst du an so eine
Ausgleich? Ich würde gerne Belohnung geben, ja.
Ja.
Aber letztendlich weiß ich auch, dass, wie häufig ich das mache und immer wieder mache, ich kriege ja auch viele Empfehlungen. Ich werde ja auch empfohlen. Ja, das gleicht sich doch irgendwo auch wieder aus. Ja.
Glaubst
aber du, ich möchte auch, dass mich die Menschen ehrlich empfehlen. Deswegen habe ich auch kein Affiliate-Programm. Ja, ich will auch immer, hast du ein Affiliate-Programm für deine Seminare? Nein. Weil ich möchte gar nicht von diesen ganzen Menschen, die nur, weil sie Geld von mir kriegen.
Ja, weil dann ich möchte das mit Menschen
empfehlen.
Aus vom Herzen.
Genau. Ja, genau. Ich möchte das mit Menschen empfehlen, die überzeugt sind und die es auch an Menschen empfehlen, die es brauchen.
Also wir beerdigen jetzt das Network Marketing. Hört auf damit. Das ist Schrott. Ja, vergesst es. Also macht euer Zeug, aber lasst uns damit in Ruhe, oder?
Ja, im Grunde genommen ist es wie dieses MLM,
hat man ja gesagt. Multi-Level-Marketing, also Schneeballprinzip.
Wenn das gut gemacht wird, wenn das ehrlich gemacht wird, wenn das sauber gemacht wird, ja. ist das eine gute Technik.
Tupperware.
Aber leider sind da zu viele draußen, die dann von 50 Milliarden Dollar Marken reden und völlig aufgepumpt sind und vergiss dein Business, du musst jetzt Topper verkaufen, ist viel geiler.
1000 Euro im Monat, ganz locker, nebenbei. Ne? Ja. Oh, es ist nervt echt.
Ich zeige dir heute in 2 Tagen, wie du ab übermorgen 13.000 Euro jeden Monat verdienst.
Nein, am Tag. Ja, am Tag.
Am Tag.
Immer wieder diese Videos.
Auch nur 2 Tage.
Ja, genau. Das sind dann die Videos, ne? Und dann spricht da einer, ja, und ich habe, und dann spricht er vom dicken Auto und genau. So, ne? Und
er spricht im dicken Auto.
Im dicken Auto. Es reißt nicht ab. Und die Leute, aber anscheinend, irgendwer steht jeden Tag dummer auf, sagt man.
Ja, es ist, beißen auch immer wieder Fische auf Haken, das ist so.
Auf Haken. Ich hab den staatlichen
Fischereischein. Du müsstest es auch einmal mal gelernt haben, oder?
Bist du Fischer?
Nee.
Ich habe den staatlichen Fischereischein.
Braucht man das? Braucht man das?
Ja, ich habe gern gefischt. Wenn
du Ruhe haben willst, setze ich mich auf den Stuhl und meditiere. Aber.
Ja, ich war schon lange mehr fischen, du hast recht. Ja.
Egal, ja, lass uns jetzt nicht über den Zunft herziehen, das ist, jeder hat seine.
Ja, angeln ist ja auch immer ein letztes Mal.
Das ist der Punkt, ja. Aber ich bewundere andererseits die Menschen, die da teilweise nächtelang sitzen, die Angel raushalten. Und das ist ja sicherlich auch eine Form von Meditation, was auch immer.
Man spricht ja auch von Kundenangeln oder Kundenfischen oder irgendwie. Ja, ne? Ja. Und deswegen so.
Und dafür musst du halt einen richtigen Wurm am Haken haben.
Genau, der Wurm muss ja dem Fisch und so. Ne?
Das Problem ist, beim Internetmarketing schmeißt du halt 100.000 Würmer in den Teich und die Fische haben gar keine andere Chance, als reinzubeißen. Das ist echt fies.
Das stimmt, ja. Und vor allem weißt du, wo die Fische stehen mittlerweile, ne?
Ja,
das ist schon geil. Big Data, also Internetmarketing, das ist, das ist schon ein geiles Ding, ne? Ja,
hast du nicht gerade gesagt, wir wollen es begraben?
Nee, Internetmarketing. Ach so. Nee, Internetmarketing. Also, dass du halt, allein da fängt es schon an, dass du eine gescheite Website hast, dass wenn dich jemand googelt und so, ne, dass du halt einmal gefunden wirst.
Achso, ich habe da gerade 2 Dinge in den Topf geworfen, die nicht zusammenpassen.
Nein. Was könnte denn, also wie nenne ich den Podcast eigentlich, der Interview mit Joachim Humor ist zu wenig, sondern irgendwie Netzwerken. Nee, wir brauchen das braucht einen Titel. Ich habe immer so 4 Wörter.
Okay.
4 Wörter, also irgendwie Netzwerken, Gespräche über, so funktioniert Netzwerken. Netzwerken mit Xing oder so könnte es heißen. Aber jetzt haben wir Xing zu wenig erwähnt. Doch, haben wir.
Oh, doch.
Ja. Haben wir Xing?
Ich glaube, wir haben mindestens 15 Mal das Wort Xing und nur einmal das Wort
Xing, 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 Xing. Das andere hat man nur einmal. Also hier, für unsere Freunde bei Xing.
Ich meine, auch das gehört, finde ich, zur Fairness. Es gibt nur mal den Wettbewerb und es ist ja nun Quatsch, das totzuschweigen. Ja. Ich mache ja momentan gerade die Challenge zwischen den beiden, um für mich einfach auch glatt zu ziehen, wann ist eigentlich welches sinnvoller, ja, und wann macht welches mehr Sinn, ne? wann sollte ich welches nutzen?
Gibt es die Ad-Menschen?
Man kann wirklich nicht sagen, dass generell immer das oder immer das besser ist.
Je nach Ziel.
Das ist echt, das ist von Zielen abhängig. Ja. Und ich habe auch schon jetzt Erfahrungen gemacht, dass wirklich in manchen Branchen und Bereichen, in manchen Zielsetzungen Xing absolut vorne ist, aber natürlich. Klar, ne, das allgemeine Argument, wenn du ins Ausland verkaufen willst, musst du natürlich auf LinkedIn. Ja, das ist klar. Darüber müssen wir nicht reden. Mir geht es um andere Dinge. Mir geht es nur rein weg um den deutschen Markt, um da zu gucken, funktioniert das andere vielleicht auch mal besser und wann, wie, wo, was und so weiter.
Aber es ist nicht da, manche sagen, ja, Xing ist eigentlich bloß eine Karriereplattform. Da musst du dich anmelden, wenn du Karriere machen willst, weil dann finden dich die Headhunter.
Weißt du, was da das Problem ist? Welchen Stellenwert hat ein Verkäufer in Amerika?
Weiß ich nicht.
Nee?
Keinen hohen.
Das ist ein Gott.
Echt?
Ja.
Ein Verkäufer?
Ja.
Hey, wir sind Verkäufer.
Amerika. Ich spreche von Amerika. Ja. Welchen Stellenwert in Amerika hat ein Rechtsanwalt? Unterirdisch.
Wirklich?
Unterirdisch.
Der Verkäufer ist mehr wie der Rechtsanwalt?
Ja, in Amerika, ja. Mein letzter Stand. Mach sich ja die letzten
43 Jahre. Lassen wir es mal so.
Mein letzter Stand. Was ist in Deutschland? Der Rechtsanwalt?
Ja.
Super hoch angesehen, ja. Was machst du? Du bist Verkäufer.
Verkäufer.
Oh, Alter.
Das tut mir leid, das ist schlecht gelaufen.
Aber jetzt lass mich mal auch zufrieden dann, ne? Weil nicht, dass du jetzt anfängst, mir was zu verkaufen. Nee, lass mal. Aber jetzt keinen Bock drauf. Ne?
Ja.
So, und so habe ich das Gefühl, ich meine, klar ist natürlich das ganze Recruitment für Xing ein Markt. Wenn du dir aber anguckst, und das ist ein einziges Beispiel, machst du nur an einem Beispiel fest. Auf LinkedIn gibt es den Sales Navigator. Sales Navigator. Da steckt schon ein Wort drin. Sales, Verkauf. Ja, genau. Hier, zack.
Genau.
Auf Xing gibt es Pro Business.
Okay.
Und wenn du die beiden Tools anguckst, machen die, naja, in Nuancen, aber grundsätzlich machen die genau das Gleiche.
Okay.
Das ist beides 1:1. Also, wie gesagt, nicht 100%. Das eine macht da ein bisschen besser, das andere ist da ein bisschen besser. Aber die Grundidee ist die gleiche. Aber auf Xing heißt das Ding Pro Business und keiner kennt's.
Das stimmt, kostet ein bisschen extra, ne? Aber ich habe schon mal, du kannst ja viel mehr suchen und selektieren und so, ne?
Ja, unter anderem.
Ja.
Unter anderem. Nur mit Pro Business kannst du natürlich auf dem Markt jetzt auch nicht gerade den Leuten klar machen, hey, wie kannst du verkaufen?
Ja.
Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Nein, wollen wir nicht.
Glaubst du, wie in deiner, also was ist am wichtigsten in so einer Cross-Media-Strategie? Wo ist ja, wenn du jetzt was, wenn du ein neues Produkt einführen willst, dann müssen wir schon auch klassisch Marketing machen.
Was mir gerade einfällt, ich habe letztens mit einem gesprochen, der war Geschäftsentwickler, also Business Development.
Okay.
Und dann habe ich ihn ein bisschen gefragt, was er macht, wofür er nicht zuständig ist.
Ja.
Klassisch würde ich sagen, das war ein Verkäufer.
Aber es stand Business Development drauf.
Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass das in immer mehr Firmen wechseln. Weißt du, der Verkäufer ist nein, ich bin kein Verkäufer, ich mache Geschäftsentwicklung bei uns. Ja klar, ich mache Verkaufen ist Geschäftsentwicklung, oder? Geschäftsentwicklung. Ich entwickle das Geschäft.
Ja, genau. Und der hat ja Feedback am Markt, ne, der Verkäufer, und wird hoffentlich dann gehört in der Firma.
Nein, ich mache Business Development.
Business Development.
Ja. Ich glaube, ich sorge für Solutions bei uns.
Ja.
Und dann mach ich noch Consulting. Was machst du da genau? Beratung. Ach, Beratung, cool.
Ja. Ja. Oh mein Gott.
Was macht man in so einer Consulting-Firma? Beraten. Ach so, ja. Das habe ich eigentlich noch nie verstanden.
Das ist ja auch so ein Ding. Ich glaube ja, Netzwerk.
Oh Mann. Aber wir Deutschen können alle gut Englisch. Das ist auf jeden Fall. Die Krönung war mal in einem Consulting-Haus, war ich da, hing ein Plakat an der Wand, die hatten einen Consulting-Preis gewonnen. Und irgendwo wurde das Wort Consulting auf dem Plakat nochmal erklärt.
Nein.
Da stand nochmal irgendwo Beratung auch drauf.
Okay.
Das ist das gleiche wie Supply Chain Management. Ja. Habe ich auch mal eine Folie gesehen. Da stand dreimal Supply Chain Management und viermal Lieferkette.
Ja.
Auf der gleichen Folie. Ja. Und ich dachte, Leute, warum jetzt genau, ja.
Ja, da hat man halt das neue
Wort gelernt. Aber Lieferkettenmanager heißt, das hört sich natürlich auch total scheiße an.
Oh Mann.
Und ich kenne etliche, ich glaube, ich spreche das selber noch nicht mal richtig aus. Ich kenne wirklich etliche Lieferkettenmanager, die Supply Chain, gar nicht aussprechen können. Vor allem im Fränkischen.
Ja, im Fränkisch herrlich, na schön, dass das anspricht. Oh Gott.
Okay. Jetzt rede ich mich gerade im Kopf und Kragen.
Naja, das passt schon.
Hattest du nicht gesagt, wir machen irgendwie eine Viertelstunde oder machst du jetzt drei Teile draus?
Nee, ich muss mal. Achtung, jetzt scheppert's gleich. 42 Minuten.
Naja, deswegen drei Viertelstunde.
Na, eigentlich haben wir das Wichtigste, glaube ich, jetzt erzählt, oder? Haben wir noch was? Was
können wir? Frag lieber nicht, sonst wird der Podcast noch länger.
Nein, was sag doch, was ist denn noch ganz wichtig für dich? Was brennt dir denn momentan als Zukunftsprojekt? Schau mal in die Zukunft. Glaskugel. 5 Jahre.
Du. Ich bin momentan am überlegen, ob ich, gar nicht mal Netzwerk, ich bin momentan am überlegen, ob ich diese Agentur für digitale Kundengewinnung, ob ich die weiter ausbaue.
Mhm.
Ja, weil ich feststelle, dass zwar viele verstehen, aber es dann doch trotzdem nicht umgesetzt bekommen.
Genau, weil du schulst und dann haben sie in die Volle. Und dann,
Ja.
Und so kümmerst du dich einfach.
Ja.
Komm, das machen wir jetzt, wir kümmern uns um die Leute. Naja, das ist halt einmal, wer macht
so, du glaubst. Ich habe einen Firmennamen gesucht. Ist eigentlich die Domain der Kümmerer noch frei?
Der Kümmerer?
Gleich mal gucken.
Mit Ü oder mit UE?
Also, wenn Sie jetzt ins Internet gehen sollten und Sie finden die Domain der Kümmerer, die gehört ja auch im Rumor, dann wissen Sie jetzt, wie die Firma heißt. Aber nein. Ja, wäre doch mal ein Name, oder? Der Kümmerer.
Das
hört sich nach Verkümmern an. Nein.
Naja, stimmt, im Kümmern, ja. Aber ich, doch, Kümmern ist gut, das wollen die
aber Leute. Aber das ist vielleicht unterclaimen. Wir kümmern uns um jede Neukunden.
Das ist ja immer eine Blume verkümmern, wenn man sie nicht gießt und pflegt und so. Kümmern finde ich gut, finde ich ein schönes Wort. Das hat übrigens unser bayerischer Ministerpräsident, der hat machen und kümmern.
Das ist aber ich würde sagen, wir sollten trotzdem langsam los, weil ich würde sagen, jetzt, das Essen könnte langsam fertig sein.
Meinst, Sie haben für uns jetzt alle gekocht?
Ja. Ich visualisiere mir das jetzt. Ich sehe jetzt die Fertigen, das raucht, dampft, qualmt. Wir kommen rein, es wird aufgefüllt. Man hat natürlich 2 Teller noch extra hingestellt, weil man ja weiß, Mensch, der Michael oder der Jachen fehlen noch. Das sehe ich jetzt vor mir geradezu. Und wenn wir reinkommen, freuen sich alle, dass wir auch da sind und essen.
Saugeil, die haben uns bestimmt schon vermisst.
Hauptsache, ne? Es gibt einen Grauburgunder.
Sehr gut. In diesem Sinne.
Tschüss.
Servus.